Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Herzlich willkommen zu einer Magazinsendung bei Radio Tux. Wir berichten diesmal über die UbuCon, der großen Ubuntu-Veranstaltung in Deutschland. Die UbuCon ist die größte deutschsprachige Veranstaltung der Nutzer und Entwickler von Ubuntu. Sie findet seit 2007 jährlich in Deutschland statt. Der Schwerpunkt der UbuCon liegt bei der Kontaktpflege in der Community, beim Ausbau des sozialen Netzwerks und beim Austauschen von Informationen, nicht nur aus technischer Sicht. Die Veranstaltung darf man durchaus als Familientreffen der Ubuntu-Gemeinschaft im deutschsprachigen Raum bezeichnen. Sie dauert 3 Tage, die jeweils auf ein Wochenende gelegt werden. Es gibt dazu ein vorbereitetes Programm, zu dem jedes Mitglied der Community einen Beitrag liefern kann. In sogenannten Sessions dehnen die Mitglieder ihr Wissen aus. Sie berichten über Open-Source-Projekte an oder mit denen sie arbeiten und geben so ihr Wissen weiter. Nicht selten entstehen daraus intensive Diskussionen. Dieses Jahr traf sich die Gemeinschaft vom 16. bis 18. Oktober in der Georg-August-Universität in Göttingen. Während den 3 Tagen konnten wir mit vielen Nutzern und Entwicklern sprechen, haben einige Sessions aufgezeichnet und lernten selbstverständlich zahlreiche Menschen aus der Szene kennen. Falls jemand nicht wissen sollte, was Ubuntu ist, das soll es ja tatsächlich geben, will ich ganz kurz eine Zusammenfassung liefern. Dabei habe ich wikipedia.de konsultiert. Ubuntu ist eine Linux-Distribution, die auf Debian basiert. Die Entwickler verfolgen mit Ubuntu das Ziel, ein einfach zu installierendes und leicht zu bedienendes Betriebssystem mit aufeinander abgestimmter Software zu schaffen. Das Projekt wird vom Unternehmen Canonical gesponsert. Ubuntu konnte seit dem Erscheinen der ersten Version im Oktober 2004 seine Bekanntheit stetig steigern und ist heute eine der meistgenutzten Linux-Distributionen überhaupt. Ubuntu bezeichnet eine afrikanische Lebensphilosophie, die im alltäglichen Leben aus afrikanischen Überlieferungen heraus praktiziert wird. Das Wort Ubuntu kommt aus den Bantu-Sprachen der Zulu und der Xhosa und bedeutet in etwa Menschlichkeit, Nächstenliebe oder Gemeinsinn und das Bewusstsein, dass man selbst Teil eines Ganzen ist. Damit wird eine Grundhaltung bezeichnet, die sich vor allem auf wechselseitigen Respekt und Anerkennung, Achtung der Menschenwürde und das Bestreben nach einer harmonischen und friedlichen Gesellschaft stützt, aber auch für den Glauben an ein universelles Band des Teilens, das alles Menschliche verbindet. So viel zu Ubuntu. Die erste Session, welche ich besuchte, beschäftigte sich mit LaTeX. Dominik Wagenführ, der auch das freie Magazin bewirtschaftet, unterrichtete uns in der Anwendung von LaTeX. LaTeX ist ein Softwarepaket, das die Benutzung des Textprogramms TeX mit Hilfe von Makros vereinfacht. Es liegt derzeit in der Version 2N vor.
Es geht auch um ganz normale Standard-Editor. Die meisten haben eh ein Syntax-Highlighting für LaTeX. Deswegen ist das okay. Wichtig wäre noch ein Terminal zum Kompilieren. Das heißt, GNOME-Terminal, Konsole, FXC-Terminal oder was auch immer ihr benutzt. Und zum Schluss ein PDF-Viewer. Bitte nicht den Adobe-Reader. Wenn ihr den gleichen Bug hat, Bug-Feature, wie unter Windows, dann sperrt ihr nämlich die PDF-Datei. Man kann sie nicht neu kompilieren. Das heißt, wenn man da eingibt, den Befehl zum Kompilieren, dann gibt es grundsätzlich Fehlermeldung, weil das PDF schon auf ist. Deswegen, also erstmal, TeX ist ein Textsass-System. Das wurde von Donald E. Knuth entwickelt. weil ihm die damaligen Systeme nicht zugesagt haben, womit man seinen Text irgendwie formatieren konnte. Etwas später, viel später, sagen wir mal, Anfang 1980 wurde erstmal eine Sammlung von verschiedenen Tech-Makros zusammengelegt. Das nannte sich damals noch LaTeX. Inzwischen sind wir schon bei der Version LaTeX 2e oder 2Epsilon, je nachdem, wie man es aussprechen will. Die Vorteile davon, zumindest je nachdem, wie man es Ansatz haben will, ist es kein weißer Weg. Das heißt, wie unter OpenOffice, man sagt nicht, ich hätte gern den Text, den markiert man und sagt, den hätte ich gern fett. Oder ich hätte gern ein Bild, das hätte ich gern an die Stelle, sondern man schreibt den Text mehr oder weniger schon da zwar, dass das fett sein soll, aber die Formatierung übernimmt das LaTeX dann selbst beim Kompilieren und auch die Bilder werden alle selbst gesetzt und meistens eben da, wo man Platz hat. Das heißt, man muss sich nicht damit drum kümmern, wenn man ein Bild irgendwie verschiebt, dass dann plötzlich der ganze Text durcheinander gehauen ist. Darum kümmert sich dann eben LaTeX. Wichtig ist, der Text ist im Vordergrund, nicht unbedingt die Formatierung. Ich mache meine Vorträge bzw. meine Artikel grundsätzlich so, dass ich erst den Text runterschreibe, einfach im Standardformat, sieht dann meistens absolut, also nicht so gut aus, und dann formatiert man den erst und kümmert sich um Zeilenumbrüche, Seitenumbrüche, irgendwelche Absätze. Sollte man eigentlich auch einhalten, ist es ziemlich blöd, allgemein eigentlich bei jeder Präsentation, dass man erst das Layout schön designt hat, dann sieht alles ganz toll aus und dann fällt einem auf, ah nee, jetzt wegen dem Satz muss ich doch alles wieder umstellen. Das ist dann eher hinderlich. Und es ist natürlich systemunabhängig. Das heißt, das gibt es auf Mac mit kleinen Einschränkungen. Es gibt es auf Windows natürlich und auf Linux vor allem eben auch. Darauf ist es ja entstanden. Und wer HTML kann, ich weiß nicht, wer kann von Ihnen HTML, von euch? Also schon mal nicht schlecht. Es ist sehr ähnlich dran angelegt, beziehungsweise HTML ist an LaTeX angelegt. Die Formatierung ist da, kann einem bekannt vorkommen, sage ich mal. Als erstes ist ja ein Workshop, das heißt, jeder soll mitmachen, das wäre zumindest gut. Deswegen als erstes mal einen Editor öffnen, ein Terminal und PDF-Viewer. So, dann kommen wir auf den Aufbau einer sehr, 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 sehr einfachen Datei. Als erstes habe ich nur mal dargestellt, wie man Kommentare in LaTeX formatiert. Macht man grundsätzlich durch das Prozentzeichen. Danach alles, was nach dem Prozent kommt, egal wo das Prozent steht, ist als Kommentar und wird vollkommen ignoriert. Der zweite wichtige ist, das sieht man noch was, ja. Das zweite wichtige ist die Dokumentenklasse. Erstmal hier im Aufbau sieht man, wie LaTeX Befehle bzw. LaTeX Makros aufgebaut sind. Sieht man meinen Cursor? Ja. Also, das war schlecht. Okay. Das hier vorne ist der Befehl. Eingeleitet wird er grundsätzlich durch einen Backslash. Dann weißt du, dass jetzt ein Makro kommt. In eckigen Klammern kann man zuerst bei den meisten Befehlen Optionen angeben, das heißt optionale Sachen. Man kann die Klammern auch einfach weglassen. Danach in geschweiften Klammern kommen die Argumente für den Befehl. In diesem Fall hat das nur ein einziges Argument. Und das hier ist eigentlich so der wichtigste und das kompiliert nämlich gar nichts. Es sagt, es gibt an, was für eine Dokumenteklasse wir für das Dokument haben möchten. In diesem Fall ist das Script-Article. Sehr kryptisch abgekürzt, gebe ich zu. Es gibt verschiedene Dokumentenklassen, zum Beispiel für die Präsentation gibt es die Dokumentenklasse Beamer, die man nutzen kann. Es gibt noch Screen Report, Screen Booked, die haben alle leicht verschiedene Eigenschaften. Screen Booked ist zum Beispiel für zweiseitiges Layout ausgelegt, das heißt, man hat der Text ist nicht direkt in der Mitte, sondern ein bisschen an den Rand geschoben, sodass man noch einen Bindesatzrand hat, wo man dann das Buch binden kann. Ich glaube, Screen-Artikel ist eher für kürzere Dokumente gedacht. Man hat da keine Einteilung in Kapitel, was man zum Beispiel bei Screen-Report eher hat. Die Unterschiede sind aber echt minimal, sage ich mal. Man kann auch alles so hinbasteln, dass man immer Screen-Artikel nehmen kann, wenn man möchte. Die Option 12pt ist die Schriftgröße. Also das heißt, 12 Punkt, das ist, ich sag mal, Standard eigentlich, wenn man was erkennen will nach dem Ausdruck.
Dominik zeigte den Besuchern seiner Session die Technik von LaTeX, insbesondere an den Beispielen von Fließtext, aber auch von Titeln, Untertiteln, der Hierarchie, der nachfolgenden kleineren Titeln, aber auch Aufzählungszeichen, das Einfügen von Bildern und natürlich auch das Verwenden von Fußzeilen.
Und wie man eigentlich Absätze erzeugt, also richtige neue Absätze, ist auch wie in Joker einfach ein doppeltes Return, das heißt komplett neuen Absatz. Dann sieht man jetzt, ich überlege gerade, was sieht man da? Man sieht eigentlich nur, dass zwischen Hallo und Welt ein Unterschied ist von der Höhe. Da müsste eine Zeile wahrscheinlich frei dazwischen sein oder eine halbe Zeile. Dann wird es jetzt mal zumindest ein bisschen interessanter, was die Formatierung von Text angeht, weil die meisten werden wahrscheinlich nicht einfach nur Text runterschreiben ohne irgendwelche Formatierung. Das sieht wahrscheinlich eher langweilig aus. Sinnvollerweise habe ich jetzt unten etwas mitgedacht, glücklicherweise mal. Da sieht man die jeweilige Zeile jetzt, was ich gleich mache, als Formatierung. Ihr könnt das natürlich auch alle jetzt gleich ein bisschen rumspielen und die Befehle kombinieren. Ich gehe sie erst kurz durch und stelle sie vor und danach können wir ja mal schauen, wie das bei euch aussieht. Normaler Text wird ganz normal in Roman geschrieben, das heißt mit Schnörkeln und allem, was dazugehört. Text IT macht Italic, also kursiv. Text SL ist geneigt. Es ist schon ein Unterschied zwischen geneigt und kursiv. Kapitelchen, das heißt der erste, oder eigentlich alle Buchstaben sind groß, nur die richtigen Großbuchstaben sind ein Stückchen größer. Warum ich das mit Ä schreibe, hat einen Grund gehabt, der mir nicht mehr einfällt. Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Text BF macht den Text fett, also BF steht für Boldface. SF ist für serifenlosen Text. Wie man schon sieht, Beamer ist grundsätzlich serifenlos und normalerweise benutzt man serifenlos. Ja, also ich finde für Online-Sachen, die man wirklich nur online im PDF stellt, ist serifenlos wesentlich schöner zu lesen. Auf gedruckt Papier finde ich es mit Serifen angenehmer. Und zuletzt noch nicht proportionaler Text, das heißt jedes Zeichen ist gleich breit. Das benutzt man meistens für irgendwelche Code-Listings, je nachdem was ihr schreiben wollt.
Ganz spannend, aber auch intensiv und zum Teil etwas schwierig wird es, wenn man mit LaTeX Tabellen erzeugen will. Dominik führte die Besucher seiner Session ganz geschickt durch dieses schwierige Thema und zeigte anhand einiger Beispiele, wie man diese Tabellen in einem LaTeX-Dokument erzeugt.
Tabellen, ja, sind nicht schön, sag ich mal. Wer Tabellen unter LaTeX macht, der braucht schon sehr starkes Gemüt und viel Geduld und Nerven. Also es gibt...
Warum?
Bitte?
Warum?
Das wird man gleich sehen. Es ist eine einfache Tabelle. Man gewöhnt sich nach einer Zeit dran, finde ich. Oder man ist schmerzresistent, je nachdem. Also eine Tabelle leitet man ein durch Beginn Tabula. Die Standardtabelle ist das. Und als Argument gibt man an, einmal wie viele Spalten. Jede Buchstabe steht für eine Spalte. Zusätzlich gibt man an, wie die Spalte ausgerichtet ist. L steht für links ausgerichtet, C für zentriert. Für rechts ausgerichtet. Das heißt, wir können hier einfach eine Zeile einfügen. Getrennt werden einzelne Spalten durch die Ampersand, die Kaufmannsund. Abgeschlossen wird das eine Zeile durch ein Double Suspectious, also wie man einen Abbruch auch im Text macht. Und das ist eigentlich so das erste Beispiel, was man mal selbst testen könnte. Das sähe dann in der Tabelle so aus. Also man erkennt eben, das ist linksbündig, das ist zentriert, das ist rechtsbündig, so wie das eigentlich auch sein sollte. Tabellen in der Form sind sehr langweilig, vor allem hat man eben keine Unterscheidung, wo eine neue Zeile anfängt, wo eine neue Zeile aufhört. Aus dem Grund kann man auch die Spalten markieren, und zwar jeweils vor oder nach, je nachdem an welcher Stelle man gerade ist, kann man einen senkrechten Strich einführen. Diese gibt eine einzelne Spaltenbegrenzung an, das heißt, man hat da einfach eine Linie. Und per H-Line kann man eine horizontale Linie machen. Dann hat man also eine komplette Trennung eigentlich. Man kann auch über mehrere Zeilen einen Text schreiben, dafür gibt es den Befehl Multicolumn. Hat drei Argumente. Das erste Argument ist, wie viele Spalten möchte ich übergreifen. In dem Fall also die ganzen, also drei Stück. Danach gibt man die Ausrichtung an von dieser einzelnen großen Zelle. Und danach den Text, der in der Zelle steht. Auch das kann man wieder testen, indem man die einzelne Zeile einkommentiert.
Zum Abschluss zeigte Dominik noch einige Erweiterungen, welche in Form als Debian- oder Ubuntu-Pakete bei jedem LaTeX nachinstalliert werden können. Natürlich sind diese Pakete auch bei anderen Distributionen, beispielsweise RPM-basierende, verfügbar.
Und zwar erstelle ich noch kurz ein paar Befehle vor, womit man, bzw. Pakete vor, mit denen man viel machen kann. Einmal Beamer, das heißt, das ist für die Erstellung von Präsentationen, mit denen habe ich auch diese Präsentation gemacht. Es gibt ein Paket Listings, damit kann man sehr schöne Listings machen für Code-Darstellungen und hat auch verschiedene Syntax-Highlighting, das ist eigentlich sehr zu empfehlen. Multicall für mehrspaltigen Satz, per Standard kann LaTeX nur 2 spalten, mit Multicall kann man auch 3 und mehr machen. Traffic ist schon ein bisschen komplizierter, damit kann man textumflossene Bereiche angeben, braucht man normalerweise in den meisten Arbeiten nicht. PS-Trix, da habe ich auch mehrere Artikel schon selbst geschrieben dazu. Damit kann man Grafiken über Diagramme zeichnen, in 2D, aber auch in 3D. Lässt sich schon sehr viel schön mitmachen. Und mit Z-Space, wenn man es unbedingt benötigt, kann man den Zeilenabstand korrekt regeln. Es gibt dann ein Gut und ein Schlecht, aber das steht in dem Paket auch mit drin.
Dominik führte eine zweite vertiefende Session an die erste an. Dort konnte ich allerdings nicht mehr teilnehmen, da ich eine andere Veranstaltung besuchen wollte. Das ist einer der wenigen Nachteile dieser sonst so überaus leistungsfähigen Form der Wissensteilung. Man kann gleichzeitig nur an einer Session sein und davon werden bis zu 8 gleichzeitig ausgetragen. Der Schakal und der Wolf, das ist ein Titel des gleichnamigen Albums, den wir uns jetzt anhören. Bei der Musikauswahl hat mir Sirko Kempter geholfen. Die Links zu den Downloads sind natürlich im Blogbeitrag notiert. Daimeke teilte seine Erfahrungen eines Systemadministrators mit uns. In dieser Session ging es um praktische Tipps zur Administration von Servern und dergleichen. Dabei zielt das Augenmerk auf das Verhältnis zwischen dem Administrator und der restlichen Firma, also auch den Vorgesetzten. Dirk wurde übrigens an der Versammlung des Ubuntu Deutschland e.V., die anlässlich der UbuCon stattgefunden hat, zum ersten Vorsitzenden gewählt.
Ja, herzlich willkommen zur praktischen Administration. Ich bin Dirk Leimke, steht da unten Dritte. Da ich mich mit PowerPoint und Impress auf Kriegsfuß befinde und ich denke, dass Inhalte wichtiger sind als die Form, präsentiere ich aus einer Textdatei. Ich bin Senior System Engineer Unix bei der besten Bank der Schweiz laut Euromoney, bei der Credit Suisse. Mittlerweile glaube ich auch bei der größten Bank der Schweiz. Werde wechseln als Senior Systems Administrator, den Bereich wechseln und da dann für 1400 Unix und Linux Server mitverantwortlich sein. Bin verheiratet, habe zwei Hunde. Bin, wie man vielleicht an der Sprache merkt, kein gebürtiger Schweizer. Ich bin geboren mitten im Ruhrgebiet in Wanne-Eickel. Ich hoffe, dass wir dazu kommen, dass das ein bisschen zum Dialog mit Vorgesetzten noch kommen werden. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ich hoffe, dass ihr alle mitmacht. Das lebt hier von Mitmachen. Jeder hat seine eigenen Tipps und Tricks. Ich hoffe, dass ich hier nur so ein bisschen moderieren muss und dass ich gar nicht so sehr viel erzählen muss. Ich kann auch viel erzählen, aber ich höre mich selber nicht so gerne reden. Ich höre euch lieber reden. Also noch, jetzt ist noch die Chance zu gehen. Gleich wird abgestoßen. Nö, ich finde es schön, wenn so viele Leute da sind. Es geht um die Eigenschaften eines Systemadministrators, um die wichtigste Eigenschaft. Die, denke ich, ist eine andere, als viele von euch erwarten werden. Es geht um das Admin-Sehen, es geht um Definitionen, es geht um einen ethischen Verhaltenskodex und um das, was ich gerade gesagt habe, bei Fragen immer Fragen. Ein Teil der Folie ist in englischer Sprache. Englische Sprache ist für Administration heutzutage wichtig, weil viele Dokumentationen in englischer Sprache vorliegt. Man muss es nicht sprechen können, aber man sollte es zumindest lesen können und verstehen können. Ich habe mal aufgeschrieben, was eigentlich die Eigenschaften eines Systemadministrators sind, so wie ich mir das vorstelle. Ein Administrator wünscht zu verstehen, was da eigentlich passiert. Er versucht Probleme nicht durch Ausschalten, Einschalten, Geht zu lösen, also durch AEG. Das machen viele unerfahrene Menschen, die denken, dass nach einem Neustart alles gut ist. Es geht darum, Fehler nicht ein zweites Mal zu machen. Das kriegt man auch schwer bei Vorgesetzten erklärt. Es geht darum, abgeben zu können, im richtigen Moment einen externen Support zu nutzen. Und nicht zu denken, dass man selber alles irgendwie hinkriegt. Vor allem auf das Irgendwie kommt es an. Es geht meistens um sehr interessante und wichtige Produktionssysteme. Es geht darum, lernen zu wollen. Gute Systemadministratoren sind Warmduscher. Oder Beckenrandschwimmer, was ich noch schöner finde. Bergaufbremser. Administratoren sind in der Regel stressresistent. Was nicht heißt, dass sie leichtfertig mit ihren Systemen umgehen. Die richtig guten, zu denen glaube ich noch nicht zu zählen, bei denen ändert sich noch nicht mal der Puls, wenn eine komplette Produktionsphalanx ausgefallen ist. Also bei mir, der Adrenalinspiegel steigt und ich glaube, der Puls geht dann auch schon nach oben, aber ich habe es nie gemessen. Vielleicht müsste man das wirklich mal tun.
Weil dann ständig das Telefon klingelt.
Ja, wenn man es gut macht, dann hat man einen Kollegen, der das Telefon während der Zeit betreut und der einen arbeiten lässt. Das wäre eine so eine praktische Geschichte, über die wir gleich reden können. Es geht um das Akzeptieren, dass 100% nur sehr selten erreichbar sind, weil irgendwie haben Vorgesetzte die Angewohnheit zu sagen, dass man nicht alles Geld der Welt bekommt, was man möchte, um es wirklich 100% zu machen. Das heißt, man muss mit dem, was man hat, das möglichst Beste erreichen können.
Und so das Geld wäre Zeit.
Zeit natürlich, aber man könnte auch durch viel Geld sehr viel Zeit dazu kaufen. Dann braucht man dann nur noch delegieren. Gibt's nicht. Also ich kenne keinen Betrieb, der das hat. Ich arbeite in der Bank, wir haben viel Geld, ich arbeite in einem wichtigen Projekt, aber 100% sind nur sehr selten zu erreichen, selbst beim Aktienhandelssystem. Im Laufe der Jahre, wenn man das länger macht, gibt es ein funktionierendes neuronales Netz, Intuition. Das heißt, man riecht ungefähr aus welcher Ecke ein Problem auftritt. Man hat ein Gefühl dafür, woher es kommen könnte. Ich sehe sehr viele nicken. Ich denke, ich hoffe, dass es euch genauso geht. Ich finde wichtig, dass Administratoren eine Scripting-Sprache wenigstens können oder kennen und eine kompilierte Sprache. Warum, komme ich gleich noch zu. Man muss Geduld haben, nicht nur mit Usern, auch mit seinen Systemen. Ich bin auch DBA für DB2 und wenn man da so ein Rollback macht, dann kann das schon mal eine Stunde dauern. Da darf man nicht auf den Reset-Knopf drücken, da macht man nämlich mehr kaputt, als das irgendwie lauffähig ist. Und man darf keine Angst vor Englisch haben.
Sehr rasch entstanden bei der Session von Dirk Diskussionen über die Administration, aber auch über die Dokumentation. Ein ganz wichtiger Bestandteil innerhalb der Diskussion bestand in der Beziehung zwischen dem Systemadministrator und der Geschäftsleitung.
Es ist eine Frage von Organisation. Also wir hatten ein ähnliches Problem bei uns auch in der Teilungsabgrenzung gegen den reinen internen Systemadministrator. Was die machen und das, was meine Abteilung zum Beispiel dann macht. Das musst du einfach auch mit der Geschäftsleitung dann so klären, dass dann auch wirklich dann Schnitt ist. Nicht, dass da irgendwann sonntags um 3:05 anruft und sagt, okay, ich komme nicht mehr auf den Hauptserver drauf, kannst du dich mal drum kümmern?
Ja, ich glaube, der entscheidende Punkt ist wirklich die Abgrenzung. Sagen zu können, das macht jetzt wer anders, auch wenn es nicht so gut ist. Aber dafür kann es dann auch wer anders. Hm.
Was mich interessiert, ist zwei kleine Ergänzungen vielleicht noch ermutigt. Du sagtest, als der in deinem Fachkompetenzbereich, du dokumentierst auch alles, was du bearbeitest. Zu diesen Kommunikationsskills, das taucht da nicht so ganz auf, meines Erachtens. Diese schriftliche und für andere nachvollziehbare Erfassen von dem, was man tut, ganz besonders wenn es so Spezialsachen sind. Ist ein von Anfang an, von dem allerersten Level, ein wirklich entscheidender Punkt. Zum einen für die Ausbildung der einzelnen Leute.
Ich hatte das auch mit da rein, ich habe das hier aber das recht. Also ich hätte das hier in diesen Required Skills in den ersten Absatz mit rein.
Wie gesagt,
das ist nicht so explizit drin.
Absolut. Genau, das geht nach meiner Erfahrung wirklich abgleich von Anfang an. Von Anfang an vielleicht nicht so mehr für die Firma, nicht unbedingt für die Firma in jedem Fall, aber schon mal für die Weiterbildung der Leute. Ich habe zum Beispiel das Problem, bei mir switchen pro Jahr 20% der Leute. Ne? Und meine Leute kommen hierhin, die haben dann aus Vorausbildung Geselle im Fliesenlegen. Ne? Ja, so sieht hier im Göttinger Raum halt die Realität aus. Mhm. Und das zweite Problem, also der zweite Punkt ist halt, dass auch alle diese Leute, die oder wir als Administratoren, Zeitmanagement.
Gucken wir gleich drauf. Ganz breit. Ist der wichtigste Punkt. Ist auch das, was wir wirklich richtig tief in die Praxis gehen werden. Also aus eigener Erfahrung. Nee, völlig richtig. Also richtige Dokumentation ist übrigens häufig auch Wunschdenken. Jeder will sie, keiner schreibt sie.
Keiner will
sie. Und meistens ist die Dokumentation auch genauso aufwendig wie die Arbeit vorher, wenn nicht sogar aufwendiger. Richtig. Und oft ist die Aufgabe gar nicht da und dafür werden sehr oft auch externe geholt.
Ja, das Problem ist, welchen Level von Dokumentation schreibst du für jemanden, der es kann? Dann geht es relativ schnell, aber meistens, wie du gesagt hast, also ich muss Dokumentation für Leute schreiben, die es eigentlich nicht können.
Genau.
Und das ist eigentlich Bücher schreiben. Und ich sage dann immer, dann bitte lest. Weil es geht einfach nicht anders. Man muss sich das Know-how erarbeiten, um damit mit Systemen arbeiten zu können. Und das ist, also ich habe es ein bisschen aufgegeben mit Dokumentation, muss ich ehrlich sagen. Ja, weil es ist, also wenn man sie schreibt, so dass es zeitlich ein vernünftiger Rahmen ist, versteht es kein, also versteht man es nur mit dem gleichen Level. Und naja, wenn man es nicht macht, dann kriegt man auch kein Geld.
Du kriegst es auch meist nicht von dem Arbeitgeber bezahlt. Ja. Die sehen das in dem Umfang oftmals nicht ein. Warum ist das nötig? Also wir haben das mit externen Software zum Beispiel, wenn wir da die Dokumentation, die müssen wir übersetzen, eindeutschen. Das ist ein riesen Zeitaufwand. Vor allen Dingen, wenn man immer diese Hilfedateien anguckt, die dann ja zum Programm passen müssen, zur richtigen Stelle etc. Und die ganze Arbeit, die da zurückkopplung und Review drinsteckt, ne? Das kriegst du heutzutage praktisch nicht mehr im Kostensegment als irgendeinen großen Faktor angerechnet. Also das ist Dokumentation oftmals bei uns zum Beispiel bei Screenshot, ne? Das ist Aufarbeiten und also nur visuell ist halt zumindest wahr.
Also ich kenne das aus eigener Erfahrung, meistens sind die Leute, die Dokumentation lesen müssten, nicht so stressresistent wie wir. Das heißt, der Griff zum Telefon geht schneller als das Lesen der Dokumentation. Ja. Und ich weiß aus dem letzten Job, den ich hatte, dass wir viel dokumentiert haben und dass wir mit 5 Leuten im Team waren, wovon 2 Unix und Datenbanken gemacht hatten. Und die anderen 3 kamen aus dem Hostumfeld und wir hatten jeweils einen, der Tagesgeschäft macht, der also für Anrufe von außen verantwortlich war und der also die Routinejobs übererledigt hat. Und die waren alle dokumentiert, zumindest von unserer Seite. Aber der Tagesgeschäftler, wenn er aus dem anderen Subteam war, der ist dann immer rübergekommen und hat gefragt, was los ist. Dann bringt so Dokumentation auch nichts mehr und dann lässt auch die Bereitschaft nach, weiter zu dokumentieren. Das ist eigentlich genau das, was du gesagt hast. Sogar für Interne.
In der nächsten Sektion geht es um Tipps und Tricks für die alltägliche Administration an den Systemen. Dirk stellt einige Empfehlungen vor, die er uns allen sehr stark an das Herz legt.
Das erste ist, kenne deine Werkzeuge, schaue nach vorne, plane, erwarte Probleme, plane noch mehr. Es skaliere, sichere, kommuniziere, dokumentiere. Das ist frei übersetzt, es ist in Englisch. Das Englische sagt mehr aus, aber ich wollte euch jetzt nicht die ganze Zeit mit Englisch zuballern. Ein bisschen Erholungsfaktor zwischendrin. Das Erste ist mit das Allerwichtigste von diesem Kapitel. Hey, ich habe da von einem super Tool gehört. Das Tool kann alles. Es gibt ein Plugin für Kaffee kochen und die Alarmanlage kann ich auch damit abschalten. Und ich kann auch die Systeme damit kaputt machen. Und zwar richtig kaputt machen. Vorher testen. Wir brauchen Testsysteme. Auch das muss man dem Vorgesetzten mal bringen. Aha. Das haben die nicht auf dem Zeiger.
Und auch dem Lieferanten.
Auch dem Lieferanten, selbstverständlich. Und ich würde mich auch, wenn ich in der Lage bin, Administrator in einer größeren Firma zu sein, und ich muss eine neue Software einführen, und die geben mir eine Software, ich habe es neulich noch vom Hampa gehört, die gekrüppelt ist, weil man ja Angst hat, dass diese Software in einen produktiven Betrieb übergeführt werden könnte und dann werden keine Lizenzkosten abgedrückt. Es gibt lizenzkostenpflichtige Systeme. Wenn ich nicht die Möglichkeit habe, in einem Testsystem das Ding auf Herz und Nieren mit dem Produktionsdatenbestand zu testen, würde ich das Tool nicht einsetzen. Muss ich ganz ehrlich sagen, da würde ich keine Konsequenzen machen. Wenn es jetzt Kundendaten sind, wie bei euch, oder wenn es medizinische Daten sind, wie beispielsweise bei Roman, da kann sehr viel kaputt gehen, wenn das Ding wirklich im großen Betrieb nicht das tut, was es soll. Wie ist die Dokumentation? Warte mal gerade, ausführlich. Finde heraus, wie du das Beste aus deinen täglichen Werkzeugen herausholst. Es gibt meistens einen kleinen Geheimschalter, der einem das Leben so leicht machen kann, dass man das gar nicht glauben mag. Und manchmal gibt es ein Betriebssystem-Update und da ist dieser neue kleine Schalter dazugekommen und keiner weiß von dem und man macht trotzdem noch alles so, wie man es vorher gemacht hat. Und man vergibt viel Zeit, wenn man sich das nicht anguckt. Nutze Versionskontrolle immer und überall. Das ist nicht mein Notebook. Mein Notebook wollte nicht mit dem Beamern, wie ich jedes Jahr. Ich habe es zumindest noch nicht hinbekommen. Wenn jemand wirklich viel Geld verdienen möchte, kann er das gerne mal schreiben und zum Kauf bereitstellen. Ich werde bereit, das zu kaufen. Ich kenne viele, die hier sind, die da auch Geld für zahlen würden. Ich habe mir das Notebook von Hampa ausgeliehen und habe aus meinem Subversion-Server die Präsentation runtergeladen. Also das ist ein Austausch eines Produktionssystems dann auch kein Problem in dem Moment. Wenn es sich wiederholt, muss es automatisiert werden. Ich kenne viele Leute, die jeden Tag, Tag an Tag aus das Gleiche tun und die sich nicht trauen oder nicht wissen, dass man es automatisieren kann. Das fängt an von Sekretärinnen, die ihre Briefe in einer Textverarbeitung schreiben, völlig egal in welcher, und nicht wissen, wie sie Absatzformate einsetzen. Und die jedes Mal mit einem blanken Dokument anfangen, mit Tab-Einrückungen machen, den Fettdruck machen und die einfach nicht sagen, das ist die Betreffzeile, was sie mit dem Absatzformat machen könnten, das ist der Fließtext, das ist die Großformel, das ist die Abschlussformel, fertig. Oder das sind Textblöcke beispielsweise. Die machen das jeden Tag. Manchmal öffnen sie ein altes Dokument, speichern es unter neuem Namen, manchmal vergessen sie den neuen Namen und überschreiben ein altes Dokument.
Alle Informationen verstecken, ja?
Ich meine, ihr kennt solche Beispiele selber. Das ist völlig unabhängig von der Textverarbeitung, die benutzt wird. Es ist einfach so, wenn es sich wiederholt, muss es automatisiert werden. Und dazu kann man auch die User erziehen. Ja, wenn man jeden Tag Briefe schreibt, macht es Sinn, dass man sich eine Dokumentvorlage Brief macht, wo man vielleicht die gängigen Sachen nur noch einträgt. Und wenn man ein ganz toller Administrator ist, dann macht man das mit der Chefsekretärin und sagt, du brauchst hier nur die Postleitzahl eintragen, dann steht der Ort da automatisch. Und man hat immer leichtes Spiel in kleineren Firmen. Das ist uninteressant. Die Sekretärin beeinflusst die Entscheidung mehr als der Chef selber. Das ist so als Tipp aus Erfahrung. Bevorzuge Open Source, das brauche ich hier keinem zu erklären, warum. Ja, man hat Investitionsschutz. Auch die nächste Version von Schieß mich tot 2007 macht mir nichts kaputt. Und wenn ich meine alten Dokumente damit nicht mehr öffnen kann, dann benutze ich die alte Version oder ich baue den Filter einfach von der alten in die neue Version oder ich suche mir jemanden, der das macht. Benutze keine Tools, die du nicht bedienen kannst. Ja, das Tool, was die Alarmanlage ausschaltet und Kaffee kocht und dabei die Server formatiert, aber bunte Bildchen auf dem Bildschirm malt. Benutze kein Tool, nur weil das alle machen. Kenne ich genügend Leute, die nicht verstehen, was sie da eigentlich tun. Es gibt diesen Leitspruch des lebenslangen Lernens. Und der ist nirgendwo so wichtig wie in der IT. Tatsächlich. Also ständig ins Wissen investieren. Wir hören nicht auf. Die Systeme entwickeln sich weiter. Es gibt neue Features, es gibt neue Kommandozeilen-Switches, der uns das Leben wirklich erleichtert. man kann nicht stehen bleiben. Wenn man stehen bleibt, geht man zurück. Meistens. Dann ist man irgendwann, wenn man lange genug stehen geblieben ist, ist man wieder Novize, weil man nicht mehr versteht, was da eigentlich passiert. Sei interessiert, klar. Studiere, lerne für immer. Also es macht schon Sinn, sich umzugucken. Es macht nicht Sinn, morgens sein Gehirn bei der Rezeption abzugeben, sich in den Stuhl zu setzen, berieseln zu lassen, darauf warten, dass was passiert, dann zu reagieren und dann das Gehirn wieder abzuholen und nach Hause zu gehen. Kein Sinn. Wichtig. Habe eine Testumgebung aus genannten Gründen. Bevor ich einen größeren Patch einspiele, mache ich das in einer Testumgebung. Weil ich will mir nicht die Daten zusammenfalten, im schlimmsten Fall. Ich kenne kaum Chefs, die produktiven Datenbestand in Testumgebung erlauben oder zumindest so viele Ressourcen zur Verfügung stellen, dass man das hat. Deswegen bei jedem Patch bitte aus eigenem Schutz. Weist die Chefs darauf hin, ihr habt das nicht ausreichend testen können. Das kann baden gehen. Ja, benutze das richtige Werkzeug für den richtigen Job. Ich erkläre das mit den Werkzeugen immer so, dass wenn man Nägel in die Wand schlagen möchte, dann kann man das mit dem Schraubenzieher tun. Das geht, wenn man einen Schraubt, wenn man das einmal macht. Das geht auch, wenn man das zweimal macht. Aber irgendwann steigt der Wunsch, das nicht mehr mit dem Schraubenzieher machen zu wollen. Dann lohnt sich die Investition in einen Hammer und auch in das, was man mit einem Hammer tun kann, um den Nagel in die Wand zu schlagen.
Und schlussendlich geht es um den ganz wichtigen Punkt, dass man Fehler primär finden und beheben sollte, statt nach Schuldigen zu suchen.
Fehler soll nicht zur Beschuldigung führen, sondern zur Erziehung. Es ist ganz, ganz wichtig. Das machen viele Firmen ganz komplett falsch. Und ich habe in vielen solcher Firmen schon gearbeitet. Es geht bei Fehlern nicht darum, den Schuldigen zu finden, sondern es geht bei Fehlern darum, die Fehler zu beheben. Wenn es dem Management wichtig ist, kann man hinterher noch versuchen, einen Schuldigen zu finden. Ja? Manchmal ist es dem Management wichtig.
Manchmal ist es auch das Management.
Das kannst du dem Management nur leider nicht beibringen. Aber es ist wichtig, Probleme zu beheben und nicht Schuldige zu finden.
Ja, und bei uns geht es zunächst weiter mit etwas Musik aus dem Album Phosphasin und dem gleichnamigen Interpreten hören wir das Stück namens Song.
Hello.
How are you today?
Wonderful.
Can you sing a song for me?
With pleasure.
Patrick, go down for Marina. The most wanted, the best of the moment. Phosphasin of South Africa.
Holy song.
Yeah.
Ah!
wonder, summer G, summer wonder, summer wonder, summer G, summer G, just tell me my job for the Iran. Faux pas fâché.
GNOME Duo ist ein praktischer Starter für die Arbeitsumgebung GNOME. GNOME ist eine Arbeitsumgebung für Unix und Unix-ähnliche Systeme mit einer grafischen Benutzeroberfläche und einer Sammlung von Programmen für den alltäglichen Gebrauch. GNOME wird unter den freien Lizenzen GPL veröffentlicht und ist Teil des GNU-Projekts. GNOME Duo ist ein vielseitiger Anwendungsstarter, dessen Möglichkeiten weit über das simple Starten von Programmen hinausgehen. Mit GNOME Duo kann man Musik zu den Playlisten hinzufügen, Rhythmbox oder Banji hinzufügen, Dateioperationen ausführen, in Kontakten von Evolution oder Thunderbird oder Pidgin suchen und Mails bzw. Chats mit den gefundenen Treffern initiieren und vieles mehr. Kaspar Clemens Miro zeigt seine Erfahrungen auf, teilte mit uns Tipps und Tricks in seiner Session und beantwortete uns Fragen.
So, hallo, ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Hatte ich gar nicht mit gerechnet. Mein Name ist Kaspar Clemens Mirau. Ich will euch ein bisschen was erzählen über GNOME Duo. Kurz zu mir, ich bin sehr aktiv bei Ubuntu Berlin. Benutze jetzt seit so einigen Jahren Ubuntu und interessiere mich immer neben der sehr technischen Seite auch, sagen wir mal, für die pragmatische Seite, ja, also so dieses einfach, wie benutzt man einen Rechner, ja, weil manchmal verzettelt man sich ja ein bisschen, gerade wenn man so wie wir hier so die UbuCon besuchen, aber eigentlich geht es ja auch darum, einen Computer einfach zu benutzen und Dinge zu tun. Und da bin ich vor vielleicht einem Jahr auf GNOME Duo gestoßen und benutze das seitdem sehr intensiv und recht begeistert. Und hoffe sozusagen, vielleicht euch auch ein bisschen dafür begeistern zu können und so ein bisschen diese Einstiegshürde zu nehmen, weil wenn man es einfach nur mal so anschaltet, dann entgehen einem viele Details, die es eigentlich sozusagen erst das Salz in der Suppe sind, im positiven Sinne. Kurz also, was ist GNOME Duo? GNOME Duo ist eigentlich nicht viel mehr als das, was ihr jetzt dort habt aufpoppen sehen. GNOME Duo ist eigentlich so eine Art alternativer Programmstarter. Da gibt es ja viele. Ne? Es gibt gerade unter Linux viele Möglichkeiten, irgendwie Programme zu starten. Da kommen auch immer neue, welche die zum Beispiel aussehen wie unter OS X, dieser, ich weiß gar nicht, wie heißt, Docklet-Starter oder so. Aber GNOME Duo bringt halt ein paar mehr Funktionen, die es eigentlich erst interessant machen, es zu benutzen. Und deswegen würde ich sagen, dass GNOME Duo zwei Paradigmen sozusagen mitbringt oder zwei Paradigmen nachgeht. Das eine ist, dass es einen zentralisierten Zugriff einfach auf Programme und Funktionen bietet, also über ein Interface, dass sozusagen dieses Klicken wegfällt. Ja, dieses, ich will etwas tun, ich gehe oben auf oder unten auf Start, dann so diese Standardwege, die man immer wieder klickt. Ist ja auch ein bisschen langweilig irgendwie. Und das Zweite ist, dass es aber auch eine zentrale Suchmaske für Informationen beliebiger Art ist. Also auch das kennt man schon irgendwie. Es gibt ja schon jetzt seit langem Desktop-Suchmaschinen, die mal weniger gut, mal mehr gut funktionieren. Und das Ganze versucht es so ein bisschen miteinander zu verbinden, aber gleichzeitig auch interaktiv zu sein auf eine bestimmte Weise. Also es geht nicht nur darum, passiv Informationen zu finden, sondern mit ihnen vielleicht auch gleich was zu tun. Wie installiere ich GNOME Duo? Der moderne Weg unter Karmic ist ja jetzt alles anders. Da benutzt man jetzt ja, ach genau, das war das Software Center, findet man hier nicht. Da benutzt man das Software Center, falls ihr es noch nicht kennt. Ich hoffe, es kommt jetzt. Ja, also so installiert man unter Karmic jetzt neuerdings Software. Da kann man also nach GNOME Duo suchen, am besten gleich mit Bindestrich. Und installiert dieses Paket einfach. Das war's schon, kann man es halbwegs lesen, ja. Oder natürlich über irgendeinen anderen Paketmanager. Die Funktionen, die ich euch jetzt vorstelle, beziehen sich hauptsächlich auf GNOME-DU in Karmic, weil GNOME-DU natürlich auch von Version zu Version mehr Funktionalitäten mitbringt und in Karmic hat sich nochmal einiges getan. Das heißt, wenn ihr das jetzt unter Jaunty benutzt oder unter einem älteren Ubuntu, kann es sein, dass bestimmte Sachen einfach noch nicht da sind.
Das kleine freundliche Baby, welches man im Hintergrund ab und zu hört, ist übrigens die Tochter von Kaspar. Sie nimmt mit wenigen Wochen Alter bereits an der ersten Session ihres Vaters an der UbuCon teil. Nach der Einführung von GNOME-DU und dessen Installation geht nun Kaspar auf die Benutzung des Tools ein.
Wie benutze ich GNOME-DU prinzipiell? Man hat es installiert, man hat es gestartet, dann taucht das eigentlich hier rechts in der Taskleiste auf, die ihr irgendwie gerade nicht seht bei mir. Es ist einfach nur ein kleines Icon in der, im Applet-Bar. Und dann ist es irgendwie da, man fragt sich, was passiert jetzt? Also, man startet GNOME-DU über einen Tastenkürzel. Das ist standardmäßig festgelegt auf Super und Leertaste. Super ist ja so diese abstrakte Bezeichnung für die Windows-Taste, die eigentlich auch immer eine Windows-Taste ist auf den meisten Tastaturen. Also man kann sich sozusagen merken, Windows-Taste und Leertaste. Ich habe das bei mir umgelegt auf Steuerung und Leertaste, weil ich es einfacher finde, die Steuerung-Taste zu finden, weil die meistens am Rand ist. Und das Ganze auch sich bekriegt mit dem Gnome, mit der Gnome Shell, die es ja jetzt neuerdings gibt in Karmic. Da kann ich nachher noch ein, zwei Worte dazu sagen. Die liegt nämlich auch auf der Windows-Taste. Ich starte es also über die über Steuerung und Leertaste, einfach weil es auch bequemer ist. Man wird also eingeladen, gleich was zu suchen. Und um sozusagen ganz einfach zu sagen, was könnte ich machen, ihr habt es eben schon gesehen, ich kann also einfach ein Programm, dessen Namen ich irgendwie kenne, eintippen. Ich weiß jetzt, ich will das Software Center starten, also tippe ich einfach Center. Ich muss also nicht den Anfang eines Begriffes erwischen. Ich kann sogar Buchstaben auslassen, also dieses Matching der Buchstaben sozusagen funktioniert einfach sozusagen in chronologischer Eingabe der Buchstabenreihenfolge, das ist ganz nett, ja. Ist dann nur die Frage, es wird einem, kann einem halt auch relativ viel präsentiert werden. Ich habe jetzt hier also einfach Center eingegeben, kann darüber das Software Center starten und komme darüber auch an die ganzen Einstellungen recht bequem ran. Also zum Beispiel Klang, wenn ich hier die Audioeinstellungen irgendwie verändern will oder sehr häufig, wie zum Beispiel eben, benutze ich immer Nvidia, weil ich sehr oft externe Monitore anschließe. Das sind also, sagen wir mal, einfach Zeitersparnisse beim Arbeiten. Meistens weiß man ja, welche Programme man aufruft, das geht irgendwie relativ schnell.
Wie an jeder ordentlichen Session an der UbuCon tauchten sehr bald Fragen und Diskussionen auf. Die Fragen konnte Clemens kompetent und rasch beantworten.
Also ich habe eigentlich alles, dachte ich, installiert für GNOME-DU unter Karmic, aber also würde mich wundern, wenn es noch was gibt. Habe ich erstmal, also ist mir noch nicht über den Weg gelaufen, aber ich hätte gedacht, dass es das gibt.
Bei mir ist dabei, also ich habe so eine komische Version, die Sturz verheben.
Du hast Karmic auch?
Nee,
aber John Deere.
Du meinst, dass es in Karmic nicht mehr dabei ist und vorher dabei war?
Genau, weil ich habe es auch schon mal gesehen und ich habe jetzt eigentlich alle, und John Deere ist es dabei, das ist ein guter Hinweis. Also ich würde jetzt sagen, aus der unserer Umfrage, vielleicht ist es in Karmic nicht mehr dabei. Ja?
Aber wenn es kein Paket mehr ist, vielleicht ist es dann in Hauptdings entwickelt worden. Passiert ja oft, dass Pakete dann
ja, wie stimmt.
Bei Firefox oder so, vielleicht muss man da bloß die Syntax wissen. Irgendwie
das stimmt, ja. Ja, wonach kann ich suchen?
Wenn du gerade die Ansicht auf hast, kannst
ja?
Du mal kurz gucken, über welche Version ist das jetzt?
Das ist jetzt 082.
Ja, die habe ich hier auch.
Ja? Und echt, du hast dieselbe Version unter Jaunty, dann hast du aber das wirklich.
Ist aber eine aus dem BPA.
Ah ja, genau. Okay.
Die wird immer schlimmer jetzt.
Okay. Genau. Genau, also weiß jetzt nicht die Syntax, aber das kann sein, weil es ja auch, also es heißt ja GNOME-DU und Evolution ist ja ein mitgeliefertes Programm, also kann ich keine qualifizierte Antwort geben, aber ich würde auch mal nachdenken, weil es würde mich wundern, wenn es gar nicht ginge, weil das ja eigentlich ein Standardprogramm ist, um Daten zuzugreifen. Bei GNOME-DU hilft es halt wirklich einfach zu spielen, ja, also probiert es einfach aus, wenn ihr so eine Idee habt, manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Auf jeden Fall ist eben der beste Weg, da immer wieder reinzukommen, immer mal wieder diese Plugin-Geschichte aufzurufen, das mache ich auch immer manchmal noch, weil es kommen halt immer mal wieder Programme ja auch dazu, die man benutzt.
Was kannst du mit dem Dropbox-Plugin?
Das können wir gerne uns mal kurz angucken. Also Dropbox benutze ich auch. Dropbox ist so ein Online-Speicherplatz, wo man halt sozusagen seine Dateien immer hin synchronisieren kann. Wer das nicht kennt, vielleicht habt ihr schon was von Ubuntu One gehört. Das ist sozusagen das Gleiche, aber von Canonical. Noch in einer relativ frühen Phase. Okay, man kann sie starten, stoppen, die Dropbox, das ist klar. Und Add to Dropbox, Wir können es ja mal Usage. Tja, und da ist GnomeDo schon wieder weg. Also wie gesagt, im Moment rauscht es manchmal ab und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es daran liegt, dass ich es relativ vollgepropft habe mit Informationen. Hier seht ihr, wie das am Anfang ist, wenn er noch nicht durchindiziert hat. Also ich fange hier an, irgendwas zu tippen und ne, ich habe gesehen, da kam eben noch nichts, ja, die ersten Mal, ja.
Du könntest zum Beispiel die Indizierung auch deaktivieren, genau du, und dafür das mit dem Tracker machen, weil der das ja auch verlässlich indiziert und dann hättest du nicht diese Aufgabe praktisch große Verzeichnisse bei genau du. Das würde genau du vielleicht ein bisschen.
Ja, genau, also gerade diese Verzeichnisgeschichte ist das, was, glaube ich, am längsten dauert, aber auch die Online-Sachen. Also wenn halt die Internetkonnektivität nicht da ist, und das kann eben sein, ihr startet den Rechner, genommen du bist schon da, und dann wählt ihr das WLAN aus, das kann eine blöde Geschichte sein, ja. Also das ist mir jetzt hier aufgefallen, gerade als ich jetzt hier nach Göttingen gekommen bin und dann immer mit UMTS im Hotel und schlechter Empfang, und dann habe ich meistens GnomeDo nochmal gestoppt und nochmal gestartet, nachdem ich online war, und dann ging es irgendwie schneller. Genau, aber Files and Folders ist halt so eine Geschichte, vielleicht nimmt man da lieber Tracker. Obwohl dann die Frage ist, weiß ich jetzt nicht, ob man dann diese Information gut weiterverarbeiten kann, weil der das ja dann sozusagen auch als...
Der Tracker selbst kann es ja schon, dass man dann sagt, also okay, gut, man kann es nicht packen und so weiter, vielleicht...
Genau. Genau, also hier kurz zur Dropbox, wir können es uns ja einfach hier angucken. Also man kann hier Dropbox starten, stoppen und noch Dateien zur Dropbox dazufügen zu bestimmten Orten. Das ist schon ganz praktisch. Benutze ich so aber auch nicht. Im Moment benutze ich Dropbox noch einfach über Nautilus, aber...
Wie wir ganz deutlich bei der Session von Caspar gehört haben, ist die Applikation GnomeDo ein Programm, das man beim Benutzen erlernt. Bei uns geht es jetzt weiter mit dem Musikstück Lerele aus dem Album Namu bei Locole.
Mundo limpio, cuerpo sano, la calidad de vida. Yeah. Porque me enamoré de ti.
Komuntu ist eine Online-Plattform, mit der sich Programmbündel erstellen, verwalten und installieren lassen. Es richtet sich vor allem an Einsteiger, die sich auf das Wesentliche konzentrieren und das Installieren von Programmen sowie allfällige Programm- oder System-Updates schnell und einfach erledigt haben möchten. Thorsten Franz und Till Mosakowski, die beide maßgeblich an der Entwicklung beteiligt sind, erklärten uns die Funktionsweise von Komuntu.
Komuntu, das ist ein Projekt, was eine Web 2.0-Plattform ist. Und mit diesem Projekt versuchen wir, individuelle Bedürfnisse eines Nutzers am Rechner, das ist immer halt abhängig von bestimmten Tätigkeiten, die da durchgeführt werden wollen, dort im Netz in sogenannten Paketbündeln zu bündeln, diese ganzen Programme, um dann nach bestimmten Tätigkeiten dort eine Installation durchzuführen. Wir versuchen damit gemeinsam mit den Nutzer das Ubuntu an die individuellen Bedürfnisse anzupassen. Ubuntu deswegen, weil wir die Community sehr schätzen, dort auch unterwegs sind. Das ist eben halt ein Community-Projekt aus Bremen. Wird von 7 Leuten gepflegt. Und Ubuntu ist uns eben halt unsere Lieblingsdistribution, können wir sozusagen sagen. Häufig ist das eben halt so, dass der Nutzer denkt, der Rechner tut nicht das, was ich will. Und der Rechner denkt es auch. Und wir haben da so ein bisschen den Anspruch, wir wollen diese digitale Kluft überbrücken und dass der Nutzer mehr versteht, was in dem PC los ist und auch für einige Sachen nicht verstehen muss, aber auch, dass der Rechner den Nutzer eben halt besser wahrnehmen kann, weil wir ihn die besten Programme schon draufpacken. Ubuntu hat ein Bug Number One, den wir auch sehr interessant finden. Der Bug Number One in Ubuntu ist, dass der soll eben halt gelöst werden. Der ist momentan noch nicht gelöst, weiß man vielleicht gar nicht. Dass eben halt Microsoft eine sehr marktstarke Dominanz hat auf dem ganzen PC-Desktop-Markt. Und und Ubuntu ist eben halt darauf ausgelegt, diesen Bug zu fixen. Und wir wollen eben halt in einem Beispiel. Der große Fisch, der ja von vielen kleinen, und wir hoffen, dass wir auch hier so ein paar dieser kleinen Fische sein können oder ein, um diesen Bug zu beheben. Ubuntu hat sehr viele Herausforderungen noch. Es ist nämlich nicht so, dass man eine Ubuntu-CD reinschippt und alles passiert von selbst und der Nutzer ist ganz froh und alles ist super und sofort benutzbar. Das ist so nicht richtig, aber Ubuntu ist schon sehr weit. Doch gerade wenn man eine Installation durchgeführt hat mit der CD, hat man so am Anfang noch Probleme, man kann auch gar nicht seine DVDs gucken, MP3s hören kann man auch noch nicht, die ganzen Programme, die man vielleicht will, sind nur zur Hälfte drauf. Schon ganz gut, aber da ist eben halt noch sehr viel Handlungsbedarf, dass eben halt geklärt wird, was muss noch nachinstalliert werden. Der Nutzer braucht ja dann seine speziellen Programme. Was auch immer wieder ein Problem ist, aus der Praxis heraus sehe ich das, wenn ich bei uns in Bremen eben halt Installationspartys mitmache, dass das auch schwierig ist, den Leuten das zu vermitteln, was sind Quellen, was sind Schlüssel, wie trage ich das ein und wo finde ich überhaupt was und so. Das ist für einige schon eine ziemliche Herausforderung, da blocken viele ab und sagen, ach mach mal.
Bisher erklärte Thorsten die Grundfunktionen und die Absicht von Komuntu. Anschließend sprach Till zu uns und erklärte anhand einer virtuellen Maschine, wie denn die Installation unter Zuhilfenahme von Komuntu funktioniert.
Ich habe hier jetzt mal in einer virtuellen Maschine ein HDI vorbereitet und starte das jetzt mal. Das ist also schon gestern installiert, das HDI, und habe da auch einiges an Software rein installiert. Und ich kann jetzt, wenn ich dann zu Jaunty upgraden will, kann ich natürlich die offizielle Ubuntu-Upgrade-Funktion nehmen. Da muss ich allerdings dann in zwei Schritten vorgehen, von HDI zu Interpret, von Interpret zu Jaunty. Und wenn das jetzt noch Karmic wird, dann muss ich also auch noch von Jaunty zu Karmic. Da muss ich also drei Schritte machen, die jeweils ungefähr 2 Stunden dauern. Ist also relativ langwierig. Und deswegen jetzt hier ein Weg, wie man also das anders machen kann mit Komuntu. direkt sozusagen auf Jaunty oder dann, sobald Karmic draußen ist, werden wir in Komundo auch sofort Karmic mit aufnehmen. Wir haben immer gesagt, okay, wir machen es jetzt für die Beta-Version noch nicht. Gut, wenn das jemand dringend für die Beta-Version braucht, können wir es auch für die Beta-Version vielleicht noch diskutieren.
Ja,
Thorsten verzieht das Gesicht. Okay.
Ja, ich bin aber ein bisschen vorsichtiger. Ja. Lieber erst, wenn es offiziell released ist.
Okay, ich habe hier zum Beispiel mal Inkscape installiert oder ich habe hier. Gut, ich habe ein paar Sachen hier installiert, das werden wir auch gleich sehen auf meinem Adi. Ich mache das jetzt so. Damit, ich habe das selber auch bei meinem Rechner so gemacht, dass ich dann erstmal ein Dual Boot gemacht habe. Deswegen, ich gucke mir jetzt hier das mit Komundo noch gar nicht an, weil ich die Webseite noch gar nicht gezeigt habe, sondern weil das so viel Zeit braucht, werde ich jetzt erstmal hier parallel ein Jaunty installieren als Dual Boot System, dass ich noch auf mein Hardy zurückgreifen kann, wenn ich merke, dass Jaunty funktioniert vielleicht noch nicht so, wie es soll oder so, oder ich brauche noch ein paar Einstellungen aus dem Hardy. Und dann später, wenn das Jaunty läuft, kann ich das Hardy dann auch wegwerfen. Also so habe ich das dann bei mir gemacht. So, und dann...
Also auch vorsichtig, ne? Also.
Ja, genau.
Ja, ich habe vorsichtig Luxus, ich habe da ein FVM drauf, dann kann ich ja das booten oder das booten, dann stört mich das im Home-Ordner, ist immer dasselbe.
Ja, genau. Genau, ist ja auch so.
Ja. Ja. Das heißt, ich muss jetzt erstmal die CD einlegen, das wird hier natürlich virtuell gemacht, in der virtuellen Maschine. Und ich boote dann jetzt neu.
Achte mal auf die Akkuleistung bitte, nicht dass hier gleich Akku weg ist.
Ja, ja, ich mache das aber, um den Akku zu schonen, immer erst kurz vor Schluss. Aber ich habe, der tutet dann hier.
Der tutet, genau, und noch ziemlich offensiv.
Ja. Auf die 10.4 kannst du dann direkt springen von Hardy aus.
Ich kann auch auf die 10.4 nehmen.
Ja, kannst du direkt springen, ja. Von einer Long-Term zur Long-Term, aber die muss erstmal veröffentlicht werden. Ne?
Das ist das, wollte ich gerade sagen.
Das muss ich auch sagen bei den Paket-Updates. Ne? So wie ich bei Microsoft, ich muss erstmal die Version zu der Version, von der zu der, von der zu der. Wenn ich irgendein System habe, was irgendein Image kommt, was dann 3 Jahre alt ist, muss ich diese ganze Schritte.
Genau,
und das unter dem Mund oder geht das halt so einmal drauf und dann ist es okay, ist es erledigt.
Obwohl auch mit Komundo das schneller geht, von einer zur nächsten zu springen. Weil gerade auch von einer Long-Term zur nächsten dauert das mindestens 3 Stunden. Aus meiner Erfahrung. Kommt natürlich auch immer ein bisschen auf den Inhalt.
Also mit einem Quad-Core dauert es vielleicht auch mal 1,5 oder so.
Ja, ja gut.
Erfahrung gemacht, das runterladen, wie schnell das eigentlich installiert.
Ja,
ja. Ja, ja, deswegen Quad-Core. Ne? Das ist dann.
Ja, hier ist der Installationsprozess zu sehen.
Ja, gut, das, jetzt, das kennt ihr wahrscheinlich nicht alles.
Aber einige haben das sicher schon mal gesehen. Ja, es gibt ja mittlerweile auch gekaufte Systeme, ne? Also das. Welche kaufen Dell-Rechner und wissen gar nicht,
wie es
um die Installation geht. So.
Die Dell-Installation ist aber Käse, die drauf ist.
So, ja. Hier kommt jetzt nochmal wieder
eine wichtige
Sache so von wegen Partitionierung.
Also man muss jetzt, ich muss jetzt hier das manuell leider machen. Das können wir vielleicht nochmal bei Ubuntu Brainstorm einbringen, dass man auch hierfür so eine schöne geführte Option macht. Die Partitionierung kann ich aber bei dem, was ich vorhabe, leider nur manuell machen. Und zwar, weil ich eben das Home-Verzeichnis vom Root-Verzeichnis getrennt habe, weil ich eben die Nutzerdaten möchte ich natürlich behalten. Und das habe ich hier jetzt auch schon so gemacht, dass ich hier praktisch, gut, das ist hier mein altes Root-Verzeichnis. Ich habe hier jetzt, weil ich auf der virtuellen Festplatte nicht ganz so viel Platz reserviert habe, nur 500 MB Home-Verzeichnis. Das ist vielleicht unrealistisch klein, das ist dann größer normalerweise. Und das ist mein altes Root und das ist hier der Swap.
Im Wesentlichen geht es bei Komundo darum, Pakete zu schnüren, in denen sich Programme oder Tools befinden, die dann so sehr einfach installiert werden können. In der Regel wird dazu zunächst ein Hilfspaket erstellt, ein ganz übliches Debian-Paket, also ein .deb, in dem sich Anweisungen befinden, um allenfalls die Sources List zu erweitern und die dazugehörigen Keys zu installieren. Anschließend können die Programme installiert werden. Diese Pakete lassen sich auf der Komundo Community auch teilen.
So, jetzt muss ich mich jetzt hier unter Jaunty wieder anmelden mit meinem Benutzernamen. und mein Passwort. Und habe jetzt, wenn man hier guckt, hier ist mein Bündel. Jetzt gucke ich mal, was der Status da ist. Wieso ist da jetzt ein Fehler aufgetreten? Muss ich mal gucken, was der Fehler ist. Tja, das ist leider Vorführeffekt. Ich würde jetzt vorschlagen, wir machen jetzt einfach einen kleinen Trick. Und zwar, jetzt gucken wir uns hier die Bündel an. Und ich habe sowieso schon ein Bündel.
War jetzt das Problem, das vorherige Bündel, das du erzeugt hast, das ist nirgends, oder wie?
Ist schon das, weil ich verarbeite das.
Nee, also ich weiß nicht genau. Also ich mache hier immer so ein Log, ne? Der Debian-Bündel, des Debian-Bündels baust. Und man sieht hier, vorher war das Texte einscannen, das ist irgendwie auch hier, ne? Das ist auch schon fehlgeschlagen. Das hat er hier gemacht, aber es ist alles fehlgeschlagen. Und ich weiß nicht warum.
Ja, hier haben wir den fiesen, hinterlistigen, gemeinen und dreckigen Vorführeffekt kennengelernt, der wahrscheinlich schon so manchem Präsentator während einer Präsentation einen schrecklichen Schrecken eingejagt hat. Das Problem bei Komuntu ist aber mittlerweile behoben und man kann wieder Pakete erzeugen.
Die Paketnamen müssen global eindeutig sein. Ich kann jetzt also hier versuchen, ein neues Bündel anzulegen. Und wir hatten zum Beispiel Grafik, hatten wir schon, ne? Als Bündelnamen. So, und jetzt mache ich Speichern. Er sagt ja, dieser Bündelname ist bereits vergeben. Ne? Das geht also nicht.
Und auch in dieser Session kam es zu reichlich Diskussion. Die Frage kam auf, ob Komuntu denn auch Beta- oder Release-Kandidaten in ihre Programme aufnehmen sollte oder nicht.
Naja gut, aber das wird ja bei Lucid dann genauso sein. Aber ne?
Also, genau. Ja. Genau, das ist dann sehr, also wir hatten das nämlich auch schon gemacht, damals mit Interpret. Und da wurde auch sehr übel auch dann gesagt, das ist nicht so gut, ne? Also bei Ubuntu Users, da waren auch welche angepisst. Da waren auch welche, die das haben wollten.
Ja.
Aber es waren auch welche, die gesagt haben, ihr könnt das doch nicht vor den offiziellen Release reinnehmen. Also das muss man schon dann nochmal okay. Auch mit gut, dann Ubuntu Users nochmal besprechen, dass. Ja. Weil, wenn irgendjemand Probleme hat, ist das erste natürlich auch, dass zu Good Users hingegangen wird ins Forum und die natürlich dann nicht irgendwelche Probleme haben wollen, die durch sowas entstanden sind, dass irgendwelche Leute, ja. Die nicht so viel Ahnung davon haben, sich eine Beta draufspielen.
Gut, aber mit den Warnhinweisen, denke ich, können wir das hinnehmen. Eine Sache noch, ja. Ich habe ja jetzt gefunden gerade, dass eben, was ich gezeigt hatte, war so ein Edubuntu-Klon. Es gibt hier jetzt unser Übersetzen-Tool, das hat tatsächlich das Carvoc-Train für Hardy drin. Und für Intrepid und Jaunty ist nämlich der Nachfolger Parley, heißt er. Ne? Nur nochmal zu sehen, wie das hier geht. Ne? Hier steht Hardy und Intrepid Jaunty. Und je nachdem, was man dann... Ne? Das ist ein Vokabeltrainer, einmal Carvoc-Train, einmal Parley, in dem gleichen Bündel drin. Aber je nach Distribution wird dann ein anderes Paket installiert. Ja, also wenn ihr Feedback habt, das nutzt und so, wir haben hier auch... ein Komuntu-Button, da gibt es also einen Chat, einen Blog, Mailinglisten und wir brauchen dich, Seite und so. Könnt ihr gerne mal raufgucken. Würde uns freuen, wenn ihr da auch dann Kommentare hinterlasst.
Ja, das waren Till und Thorsten mit ihrem Community-Projekt Komuntu. Die UbuCon 2009 in Göttingen war eine sehr spannende und lehrreiche Veranstaltung. Aber auch die Abende, welche die Gemeinschaft in Restaurants verbrachte, gemeinsam aß, waren sehr gesellig, spannig, lustig und getränkt im Ulk und Spaß. Jeder Ubuntu-User sollte mindestens einmal an einer solchen UbuCon teilnehmen. Die nächste UbuCon, also die UbuCon 2010, findet wahrscheinlich im Oktober 2010 statt. Die Location ist noch nicht bestimmt. So, das ist es gewesen mit der Magazinsendung zu der UbuCon 2009. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten und hoffe, wir hören uns demnächst wieder auf Radio Tux. Danke fürs Zuhören. Tschüss zusammen.
Das war eine Sendung von Radio Tux. herausgegeben von JMT Creatives 2009 unter Creative Commons by Non-Commercial ShareAlike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos unter radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee, die Linux.